Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
Ich bin Inge Hülpes, Redakteurin in der bischöflichen Pressestelle Trier. Und ich bin heute nicht alleine hier, sondern ich habe einen Gast da. Don Esteban, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Du hast neulich den Titel geholt, und zwar als rheinland-pfälzischer Landesmeister im Poetry Slam. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, danke schön. Das ist passiert und es wird vielleicht auch noch eine Zeit brauchen, bis das bei mir angekommen ist.
Du hast dich durchgesetzt, es gab 16 FinalistInnen und du hast letztlich den Titel geholt. Wo steht dein Pokal?
Auf meinem Schreibtisch, aktuell noch vielleicht etwas stiefkindlich behandelt. Also ich habe ihn da wirklich einfach, als ich heimkam, abgestellt und da steht er erstmal. Ich sehe ihn täglich und versuche zu verarbeiten, was da passiert ist.
Vielleicht kannst du uns erstmal einen kurzen Einblick geben. Poetry Slam, was ist das eigentlich? Also für geneigte HörerInnen, die nicht genau wissen, was das sein kann, wie würdest du es definieren?
Also für mich ist Poetry Slam zunächst einmal die perfekte Verbindung aus literarischer Hochkultur und anarchischer Underground-Kunst. Menschen, also wo es auch vollkommen gleichgültig ist, ob diese Menschen schon irgendwie 10 Bücher raus haben oder einfach bislang nur die 2 Texte produziert haben, die sie da heute performen werden. Das ist ein Wettbewerb in der Regel, aber dieser Wettbewerb ist nur für das Publikum gedacht, sag ich mal. Es ist wie, ich pack da jetzt eine Fußballanalogie aus, weil viele Menschen das dann vielleicht besser verstehen. Ich schick vorneweg, ich habe von Fußball nicht die geringste Ahnung, frag mich bitte keine Abseitsregeln oder irgendwie sowas. Aber es soll immer ein Freundschaftsspiel sein. Mal gewinnt man, mal verliert man. Und es sagt nichts über deine Kunst aus. Das sagt einfach nur aus, wo ist an dem Abend der Funke übergesprungen. Und bei einem Poetry Slam kannst du hingehen und dich, deine Kunst, deine Meinung, deine Weltsicht, du kannst dich da öffnen und einbringen. Und das finde ich so wundervoll einfach. Das sind, ja, Kulturveranstaltungen, die offen sein sollen zunächst einmal für jede und jeden.
Du bist ja auch schon ein bisschen länger im Poetry Slam Geschäft, kann man sagen. Also ich habe auch schon mehrere Auftritte von dir gesehen, zum Beispiel mal hier in der Mietz, im Mergener Hof, in Trier oder bei anderen Veranstaltungen. Was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass du in deinen Texten immer die recht dicken Bretter bohrst. Also da geht es dann um existenzielle Themen, ne? Um Tod, um Depression. Der Gewinnertext, also der Text, mit dem du jetzt die Meisterschaft in Rheinland-Pfalz geholt hast, dreht sich ja auch um Depression. Korrigier mich, wenn ich da was Falsches erzähle. Es geht um den großen schwarzen Hund, der dich dein Leben lang schon begleitet.
Das ist korrekt.
Erzähl mir ein bisschen dazu.
Also natürlich verarbeite ich in meiner Kunst Themen, die mich unmittelbar angehen, die mich auch unmittelbar betreffen. Mein Kernthema oder meine Kernthemen sind natürlich psychische Erkrankungen, einfach weil ich da selber betroffen bin und auch die Hoffnung habe, aber auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass das anderen Betroffenen hilft. Dass es das Gefühl geben kann, nicht alleine zu sein. Und selbst wenn es nur das ist, eben diese Wiedererkennungsfläche zu bieten.
Ich weiß, dass du dich auch immer sehr dafür einsetzt, dass das Krankheitsbild Depression entstigmatisiert wird in der Gesellschaft. Ja. Nun haben wir Bestrebungen, politische Bestrebungen, ich möchte jetzt keine Partei nennen, die so Sachen sagen wie, ach, psychisch Erkrankte sollte man jetzt doch bitte mal auf Listen schreiben, weil die eine potenzielle Gefahr bedeuten. Was sagst du dazu?
Ja, das ist halt natürlich ein ganz großer Wurf, dass man jetzt versucht, irgendwie Politik generell ja sowieso wieder über Brandmarken stigmatisieren und so zu betreiben. Und es ist für mich ein Grund, eigentlich nochmal lauter zu werden und nochmal offener auch mit meiner Erkrankung umzugehen, einfach um zu zeigen, es gibt das. Das ist echt. Menschen leiden darunter und viel zu viele Menschen haben vor dieser Erkrankung bereits kapituliert. Die sind leider nicht mehr da. Und es ist ja ein Teil des Krankheitsbildes, dass es dir unglaublich schwer wird, dir Hilfe zu suchen. Seien wir ehrlich, es ist phasenweise nicht mal möglich, das Bett zu verlassen. Du liegst da wie unter einer Bleidecke und kannst dich eigentlich schon von und zuschreiben, wenn du es schaffst, aufs Klo zu gehen. Und diese Menschen, die große Schwierigkeiten damit haben, sich die Hilfe zu holen, die sie brauchen, die jetzt noch zu stigmatisieren und zu sagen, ja, wenn die sich Hilfe holen, landen die direkt auf einer Liste, dass wir da mal einen anderen Weg finden, damit umzugehen, weil es kann in 2025 nicht der Weg sein, eine falsche Symbolpolitik und ein falsches Sicherheitsgefühl zu transportieren, indem wir die Schwächsten in unserer Gesellschaft zum Buhmann machen oder zur Buhfrau.
Du sagst gerade, du willst lauter werden dagegen. Muss Kirche da auch lauter werden?
Das würde ich mir zumindest wünschen. Das andere Thema, das mich in meiner Kunst natürlich sehr umtreibt und weswegen ich wahrscheinlich auch heute hier sitze, ist natürlich Gott, Glaube, Religion. Diese großen Themen, diese essentiellen Themen schwingen bei mir auch immer mit durch. Aber ich bin, wenn die Situation es erfordert, und ich bilde mir ein Publikum und einen Saal auch entsprechend lesen zu können, dass ich abschätzen kann, was gerade notwendig ist, was gerade gebraucht wird. Die Leute haben Eintritt bezahlt. Wir haben ein bisschen Bringschuld auch, finde ich. Eine Verantwortung dem Publikum gegenüber. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt gerade notwendig, weil andere schon richtig harte Bretter gelegt haben, dann gehen auch wirklich ganz niedrige Furzwitze.
Okay. Erzähl mir noch ein bisschen mehr über den schwarzen Hund. Da habe ich mich ja fast so ein bisschen angegriffen gefühlt als Halterin eines großen schwarzen Hundes, der ja für mich eher so ein Heilmittel gegen Trübsal oder Verstimmung ist. Aber Trübsalblasen ist nun mal nicht Depression.
Exakt. Jeder depressive Mensch hat ein anderes Bild. Es ist interessanterweise immer schwarz. Mhm. Es ist immer dunkel. Es ist mal eine Krake, es ist mal ein Wolf. Es sind sehr häufig Prädatoren, Raubtiere. Für mich im Bild des Hundes schwingt eben mit, dass der Hund ja beides sein kann. Der Hund ist in seinem Kern ein Raubtier, aber er ist auch domestizierbar. Wir können den Hund an die Leine legen. Und das versuche ich in diesem Bild zu transportieren. Und für mich ist dieser Text, exakt dieser Text, das ist einer meiner ältesten Texte, so wichtig, weil der mit auch am Anfang meiner Slam-Geschichte.
Kannst ruhig Karriere sein.
Ja, es
ist eine Karriere.
Okay, nehme ich jetzt einfach mal so hin. Er steht auf jeden Fall am Anfang meines Schaffens, denn der war seinerzeit eine Therapiehausaufgabe. Mhm. Das war 2019, 2020, war ich, würde ich sagen, in meinem bisher tiefsten depressiven Loch. Also das war wirklich, wo ich selber feststellen musste, es geht gar nichts mehr. Und glücklicherweise auf den Schluss kam, ich brauche Hilfe.
Wo hast du dir Hilfe gesucht?
Ich habe damals in, das war eine richtig schlimme Nacht auch eigentlich. Ich habe die Telefonseelsorge angerufen. Mhm. Das hatte ich im Kopf, so dieses, da kannst du anrufen, da kannst du dich hinwenden, da ist jemand, der hört dir zu. Und dieser Mensch, es war ein Mann, kenne den Namen leider nicht.
Nee, ist ja ist anonym.
Natürlich anonym.
Sorge, ja.
Und ich weiß auch, die sind da manchmal unter Zeitdruck. Die haben auch dieses, ich weiß, so ab einem gewissen Zeitpunkt, also ich habe ja Telefonseelsorge-Erfahrung, ist ja nicht mein erster Anruf da gewesen. Mhm. Ich weiß, irgendwann müssen die dich so ein bisschen...
Sind ja auch noch andere dort
entlassen.
In der Leitung.
Ja, damit die Leitung frei werden, mhm. Klar. Aber der hat sich 2 Stunden Zeit für mich genommen.
Ja, cool.
Der war wirklich, wirklich für mich da. Und hat am Ende so halt geblickt, okay, den kann ich jetzt wahrscheinlich nicht so alleine lassen. Und hat mich dann weitervermittelt an die Beratungsstelle hier in Trier.
Ist das die Lebensberatungsstelle hier in Trier?
Ja. Das läuft dann auch ohne Kasse und geht so völlig quasi anonym.
Wie sagt man immer so schön, niedrigschwellig auch.
Mhm. Ja, ja, das ist auf jeden Fall, also da sind Kirchensteuermittel richtig gut angelegt. Und da hat er mich hin vermittelt. Und ich hatte innerhalb von 24 Stunden einen Termin bei einer Therapeutin, die für mich da war und die einen wirklich guten Zugang zu mir gefunden hat. Also das war, da hat die Chemie auch einfach gestimmt. Und sie hat, Gott, ich hoffe so, dass sie das irgendwie mitkriegt, weil ich der Frau so dankbar bin. Ja, sie hat halt mitgekriegt, okay, Schreiben funktioniert für den. Und hat mich dann halt schreiben lassen. So immer so, schreiben Sie doch mal fürs nächste Mal, gehen Sie mal darauf ein, gehen Sie mal hierauf ein. Und so ist dieser Text entstanden.
Du sagst gerade, Schreiben funktioniert für dich. Ist Poetry Slam eine Bewältigungsstrategie für dich? Kann man das so nennen?
Ja, ein Stück weit ist es für mich ja auch diese Erfahrung, nicht unsichtbar zu sein, nicht stumm zu sein, sondern gehört zu werden. Also so einen gewissen Zug auf die Bühne habe ich, seit ich laufen kann eigentlich. Also da ist schon im Kindergarten, hat man bei mir gemerkt, okay, den kannst du was auswendig lernen lassen, der moderiert hier irgendwie die Kindershow oder irgendwie sowas. Das ist kein Ding. Krieg ich hin. Ich habe jahrelang Karneval gemacht. Das war mal gut, mal frustrierend.
So ist der Karneval.
Ja.
Ureigen.
Ja. Und halt, meine Therapeutin hat halt damals mich auf die Idee gebracht, eben diese Texte, die sie als auch entsprechend gut, qualitätvoll empfand und wo sie halt auch der Meinung war, die haben einen Mehrwert, auch für andere, das mal auf die Poetry Slam Bühne zu bringen. Und ja, da habe ich mich dann angemeldet und dann war am 15. Februar 2020, so 5 Minuten bevor Corona das alles erstmal glatt gebügelt hat, hier in Trier, in der Miez, beim Kulturraum Trier, das ist mein Home Slam auch geworden, mein erster Auftritt.
Also sprich, ohne die Lebensberatungsstelle wärst du nie Poetry Slammer geworden, oder?
Exakt, ohne diesen Tipp wäre ich da nicht.
Nun performst du ja nicht nur auf der Bühne, sondern du performst auch im Kirchraum, wenn man das so nennen kann. Man muss dazu sagen, also Don Esteban ist Küster,
ja.
Zum Beispiel in St. Eligius im pastoralen Raum Bitburg.
Das ist korrekt. Ja.
Also in der schönen Eifel.
Oh ja.
Du hast aber auch noch viele andere Funktionen. Also, was heißt Funktionen? Du bist in dem großen Konglomerat Kirche tätig. Du bist Theologiestudent.
Das ist korrekt, ja.
Ich weiß, dass du jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit den Nikolaus spielst für die KSJ. Da war ich schon mit dabei. Ich erinnere mich da an eine Episode, als wir beide zusammen im Seniorenzentrum waren.
Ja.
Und den alten Leutchen Nikoläuse vorbeigebracht haben, mit denen gesungen haben und so.
Das war schön, ja.
By the way, die authentischste Nikolaus-Performance, die ich jemals gesehen habe, wirklich. Du hast auch in deiner Freizeit, widmest du dich kirchlichen Dingen, würde ich mal sagen. Du malst byzantinische Tafelbilder, mittelalterliche Buchmalerei ist eine Sache, die dich interessiert, umtreibt. Du singst gregorianische Choräle.
Ja. Ich wäre ein echt guter Benediktiner geworden, ja. Beinahe. Hat nicht sollen sein.
Beinahe? Okay, das will ich jetzt wissen.
Also ich habe in meiner Jugend, war ich schon so eine kleine Klosterwanze, muss man sagen. Also ich habe mir das ernsthaft durch den Kopf gehen lassen. Also Maria Laach fand ich sehr schön, auch durch den starken Zug in die Richtung der liturgischen Bewegung. Hier St. Matthias wäre möglich gewesen, einfach weil das ist ein bisschen die progressivere Nummer, sage ich mal, auch so dieses Stadtkloster. Da bin ich auch immer noch sehr gerne mal für ein paar Tage. Ein Stück weit wie so eine Jugendliebe war für mich Himmerod.
Mhm.
Einfach so in diesem Salmtal, diese Ruhe und dieses dieser star kontemplative Zug, den die hatten. Aber immer wenn mein Fuß auf der Schwelle war, kam irgendetwas so sehr und so komisch dazwischen, dass ich mich einfach irgendwann damit abgefunden habe, für mich zu sagen, okay, du, ne, das große Du, das wir im Glauben haben, das Gegenüber, hast einen anderen Plan mit mir. Du willst was anderes von mir, du willst mich woanders haben. Ja, dann gucken wir mal weiter. Schauen wir mal. Ich bin immer noch auf der Suche.
Sind wir doch alle, oder?
Natürlich, jeder Glaubensweg ist ein Suchen bis wahrscheinlich am Schluss. Und dann haben wir vielleicht Glück und werden gefunden.
Du bist also maßgeblich Teil dieser Kirche auf jeden Fall. Du hast, ja.
Maßgeblich.
Du bist Teil dieser Kirche.
Ich habe da ein Zuhause, ja.
Du hast dann, das ist eine schöne Formulierung, gefällt mir. Ja, du hast dann Zuhause. Du bist da aktiv auf vielen verschiedenen Positionen. Also du bringst dich da ein. Dennoch kritisierst du natürlich auch die Amtskirche. Was geht dir da genau gegen den Strich?
Oh Gott. Wo fange ich denn da an? Ich habe an mancher Stelle das Bauchgefühl, einfach diesen Eindruck, dass wir eine Institution absolut gesetzt haben, dass wir einen Korpus geschaffen haben, ein Moloch, möchte ich fast sagen, der so viele Kräfte von uns bindet, ihn zu erhalten, dass er uns von unserem Kerngeschäft abhält.
Was ist unser Kerngeschäft?
Bei den Menschen sein, mit den Menschen sein, für die Menschen sein. Wenn wir das aus dem Blick verlieren, wenn wir das nicht können, wenn wir nicht dem Beispiel dieses unverschämten Jesus von Nazareth folgen und uns mit den Menschen zusammensetzen, die am Rand der Gesellschaft stehen, dann verfehlen wir unser Ziel. Dann sind wir nicht da, wo wir hingehören. Ich finde, Papst Franziskus hat das immer wieder auf den Punkt ausgedrückt. Ich glaube, damit ist er auch verdammt vielen sehr auf den Sack gegangen. Nicht genug, wie ich finde. Ich hoffe, Leo macht das weiter. Einfach weil Kirche ist so viel mehr als diese sonntägliche Zwangsveranstaltung, auf die irgendwie habe ich das Gefühl, 90% der Anwesenden überhaupt keinen Bock haben und aus einer Mischung aus Gewohnheit und Stockholm-Syndrom dahingehen, aber nicht teilhaben, auch nicht teilhaben wollen.
Wie kann man es besser machen?
Offen sein, zuhören, ganz viel zuhören. Wir reden immer so viel, aber wir hören nicht zu. Wir hauen den Menschen manchmal, habe ich auch das Gefühl, eine Botschaft um die Ohren, die sie gerade in der Situation überfordert oder die sie gar nicht gebrauchen können. Wir reden in der Seelsorgeausbildung und im Theologiestudium ja so gerne von der Unterscheidung der Geister. So dieses prüfet die Geister. Aber ich finde, da gehört auch ganz wichtig dazu, sich selber zu prüfen und mal zu schauen, wie ist denn da jetzt mein seelsorglicher Impuls? Und es ist nicht immer das Wort Gottes, das da gebraucht wird. Ich finde, da muss ich auch die Empathie haben, festzustellen, okay, ich weiß, Gott ist bei mir in dieser Situation, aber hier werden jetzt mal meine Worte gebraucht. Hier werde ich als Mensch gebraucht. Und noch viel wichtiger zu spüren, und hier muss ich jetzt mal meine Fresse halten. Hier muss ich mal still werden und zuhören und offen sein und vielleicht auch einfach mal nur da sein und mit einem Menschen da sitzen und selber diese Hilflosigkeit aushalten. Aushalten, dass ich gerade keine Antwort habe oder dass die vorgefertigten Antworten, die ich jetzt aus der Bibel ziehen könnte, dass ich das mal besser lasse. Also dass ein Mensch, der vielleicht gerade, Extrembeispiel, ist ein Mensch, der vielleicht gerade sein Kind verloren hat, dass ich dem am besten jetzt nicht mit Hiob komme, sondern dass das eine Situation ist, wo ich einfach nur dabei sein kann und sagen muss, ja, schöne Scheiße, aber ich lasse dich nicht allein.
Diese Selbstermächtigung, von der du gerade gesprochen hast, die gibst du ja auch an junge Leute weiter. Also wenn du zum
Beispiel... Ich gebe mir Mühe.
Oder, genau, du bist bestrebt, das weiterzugeben an junge Leute. Du erhältst Workshops oder bist beteiligt an Workshops für junge Leute, wenn es um Poetry Slam geht. Ich habe da ein ganz interessantes Zitat gefunden in den Medien dazu, dass halt du Poetry Slam auch an ungewöhnliche Orte bringen möchtest, in Reha-Kliniken, in Gefängnisse, also alles, was man so im Foucault'schen Sinne als Gegenorte vielleicht bezeichnen kann. Und dass Poetry Slam eben nicht nur ein Unterhaltungsformat ist, sondern eben auch ein Medium der Reflexion und der Selbstermächtigung. Und dass du das auch an junge Leute weitergeben willst. Wie machst du das?
Also zunächst, das ist jetzt nicht alles auf meinem Mist gewachsen. Da habe ich das große Glück, Mitglied in zwei Vereinen zu sein, die sich ähnliche Ziele sowieso schon auf die Fahnen geschrieben haben und ich das große Glück hatte, da dazu zu kommen. Das ist einerseits hier in Trier, der Kulturraum Trier, der eine wunderbare Arbeit leistet, auch Jugend- und Nachwuchsarbeit, gerade für die rheinland-pfälzische Slam-Szene und die Landkulturschaffenden Südwest. Und die kamen maßgeblich auf die Idee, eben Slam an diese anderen Orte zu tragen und da war ich sofort begeistert. Ich meine, ne, ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht, ich war krank, ihr seid zu mir gekommen. Das, ne, das springt einen ja an. Und ich finde das einerseits spannend, in diese Erfahrung zu gehen, wie Menschen, die jetzt nicht irgendwie Inhaber der Kulturrabattkarte irgendwie sonst was sind, auf Poetry Slam reagieren und vor allen Dingen
Theaterabo.
Genau, ja. Theaterabo. Sondern vor allen Dingen auch, was die selber zu sagen haben, was die selber beizutragen haben. Und da habe ich gerade in Gefängnissen schon sehr Beeindruckendes hören dürfen. Also wir haben da auch uns mit einiger Erfahrung inzwischen auf einen Code of Conduct geeinigt. Ich kann im Knast nicht alle meine Texte bringen. Ne, da brauche ich auch Fingerspitzengefühl.
Aber braucht es das nicht immer? Also ist die Auswahl deiner Texte und Themen nicht ohnehin auch RezipientInnen orientiert? Oder sagst du, nee, ich habe jetzt Bock auf den Text, ich hau den jetzt raus, egal wer da sitzt?
Könnte
man ja auch so machen.
Unterschiedlich. Mhm. Man kann beides machen und es ist beides, finde ich, auch legitim. Mhm. Das ist jetzt eine Gregor Gysi-Paraphrase. Wenn ich auf diese Bühne gehe, dann stellt sich ja nicht die Frage nach meiner Eitelkeit. Ne, das ist ja klar. Aber ich muss ja die Frage stellen nach dem Verhältnis. Kontrolliert mich meine Eitelkeit oder kontrolliere ich meine Eitelkeit? Die Eitelkeit gewinnt dieses Spiel auch manchmal, klar. Dann habe ich Bock und dann möchte ich genau das machen, was ich gerade... Ne, natürlich. Dann möchte ich das machen und dann mache ich das auch. Das kommt aber dann auch in den meisten Fällen gut an, weil du dann echt und authentisch bist. Aber du bist ja auch nicht minder authentisch, wenn du mal ein bisschen deine Empathiefühler ausstreckst und halt guckst, was brauchen die Leute gerade. Wenn die halt schon 3 oder 4 Mal die Taschentücher auspacken mussten und wirklich fertig sind, wenn da gerade jetzt vor mir auch wieder extrem Beispiel, aber auch alles schon passiert, wenn da jetzt gerade vor mir eine 16-Jährige in, muss ich sagen, künstlerisch grandioser Weise ihre Vergewaltigungserfahrung auf die Bühne gebracht hat, dann brauche ich dieses Fingerspitzengefühl. Dann muss ich gucken, was kann ich da jetzt noch machen? Dann versuche ich, was Entspannendes zu machen. Das habe ich auch. Also jeder Künstler, jede Künstlerin hat nach ein paar Jahren, denke ich, ein gewisses Repertoire drauf. Und es sollte ja nicht immer dann um dieses Gewinnen gehen, sondern auch darum, dass es eine runde Show wird, dass das ein schöner Abend für alle Beteiligten wird. Und das sind halt auch alles Sachen, die versuche ich in Workshops jungen Menschen weiterzugeben. Auch eben diese Waage, diese Mitte zu halten aus, was brauche ich und was brauchen die anderen. Und darüber eben, wie du schon gesagt hast, diese Ermächtigung, das ist, sind beide Richtungen, es ist eine Ermächtigungserfahrung. Das Gefühl, auf andere eingehen zu können, ist ja fast genauso wertvoll, wie das Bewusstsein auch selber gehört zu werden und selber präsent sein zu können. Das ist einfach dieses Geben und Nehmen, dieses Wechselspiel. Es ist Kommunikation.
Wenn du jetzt auf der Bühne stehst bei einem Poetry Slam, ist das 100% Don Esteban oder ist das eine Rolle, in die du schlüpfst? Oder sind das verschiedene Facetten deiner Persönlichkeit, mit denen du vielleicht spielst?
Also ich würde sagen, ohne Übertreibung, dass ich eine facettenreiche Persönlichkeit bin. Ich nenne mich selber eigentlich am liebsten eine kreative Piñata ohne roten Faden.
Also ich kann es tatsächlich bestätigen. Vielleicht ganz kurz dazu. Don Esteban und ich, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Wir sind seit ein paar Jahren befreundet. Und wenn ich dran zurück mich erinnere, wie viele Nächte wir in hitzigen Diskussionen auch über unsere Kirche verbracht haben, in verrauchten Kneipen. Ja, ich würde dir das tatsächlich attestieren, eine facettenreiche Persönlichkeit zu haben.
Es ist halt immer der, um dieses neudeutsche Wort zu benutzen, der Vibe, in den man sich auch so ein bisschen einklinken kann. Das ist natürlich auch publikumsabhängig, das ist raumabhängig. Mhm. Das ist irgendwie, manche KünstlerInnen sprechen da vom Juju oder vom Mojo oder...
Du mit deinen Jugendwörtern.
Du, das sind auch Begriffe, die ich von langhaarigen, graumelierten KünstlerInnen kenne. Ja, es geht halt wirklich einfach, wie ist die Energie im Raum? Mhm. Das ist ein Synergieeffekt.
Ist das bei Wortgottesfeiern auch so? Kann ich mir das genauso vorstellen?
Ja. Ein guter Gottesdienst, der nicht nur einfach 0815 runtergehauen wird, wo man Raum lässt für die Gemeinde, für die Musik, dürfen wir auch nicht vergessen. Wir haben da in der Regel professionelle MusikerInnen sitzen, die wir da oft nicht das geben lassen, was die geben könnten. Und diese Synergie mal freilassen, wo auch Raum für den Heiligen Geist ist, wo absolut. Und ich meine da jetzt nicht solche evangelikalen Jubelgottesdienste, um Gottes Willen. Das ist mir fern. Dann kann das geschehen. Und dann kann das auch rund werden. Aber da muss ich auch offen für sein. Und das wird leider in dieser Situation, in der wir sind, in der das eine Massenabfertigung wird, zunehmend schwieriger. Und da würde ich sehr, sehr, sehr dazu ermutigen wollen, dass es mehr laiengeleitete Wortgottesfeiern gibt, dass wir einen Weg finden, mehr Laien an den Altar. Das ist jetzt auch wieder so, klingt wieder wie so ein Kampfbegriff aus den 60ern, aber das ist unsere letzte Chance, Leute. Dass wir da einfach einen Weg finden, wie Glaube und kreatives Potenzial sich gegenseitig befruchten können.
Jetzt haben wir so viel gequatscht. Zeig mir dein kreatives Potenzial.
Okay, ich habe da was mitgebracht. Es ist entstanden vor, ich glaube, 1,5 Jahren. Es geht mehr in die kirchliche Richtung. Das ist eine Paraphrase der Pfingstsequenz. Veni Sancte Spiritus, repletorum cauda fidelium, et toheam horis, in his inion Akzente. So, das hat jetzt jeder verstanden, aber ich übersetze das mal kurz.
Bitte.
Herr, schmeiß Hirn und pack noch Herz dazu. Lass ein kleines Licht, einen Funken Verständigkeit einbrechen in die finstere Leere zwischen unseren Ohren, damit vielleicht, nur vielleicht, eine Aussicht besteht, dass wir eine mitmenschliche Regung verspüren in dem schwarzen Loch in unserer Brust. Herr, schmeiß Hirn und pack noch Herz dazu. Lass uns Worte suchen, statt Begriffe zu finden, um zu verstehen, anstatt zu urteilen. Am Ende vielleicht sogar mal ein gutes Wort übrig zu haben für die, die es gerade bitter nötig haben. Hilf uns durchatmen, Pause machen und ganz wichtig, auch mal die Fresse halten und einfach nur da sein, wo Sprache versagt. Herr, schmeiß Hirn und pack noch Herz dazu. Lass ein bisschen Sonne einfallen in unser Gemüt, damit wir, wenn auch nur kurz, mal den Stock in unserer kollektiven Nougatschleuse lockern und feststellen können, dass es dann wesentlich weniger kneift beim Lächeln. Unter Umständen könnte uns gar ein freies, ein befreites und befreiendes Lachen über die Lippen kommen, ja auch im ungeschminkten Angesicht der hässlichen Realität. Denn das ist unser serienmäßig eingebauter Selbstschutz gegen eine Welt voller Tränen. Herr, schmeiß Hirn und pack noch Herz dazu. Lass uns unsere Hände schmutzig machen, auch mal in die Scheiße greifen und gern mal auf die Kacke hauen, solange wir diese Hände reichen, anstatt sie zurückzuziehen. Entzünde ein winziges Flämmchen des Mitgefühls, damit wir vielleicht endlich mal auftauen, feststellen, dass ein Herz gar nicht unbedingt aus Stein bestehen muss, in welchen wir unermüdlich unsere Annahmen und Vorurteile meißeln. Herr, schmeiß Hirn und pack noch Herz dazu. Fang einfach mal mit uns an, die wir zumindest glauben, dass wir glauben. Gib uns das, was auch immer uns fehlt, um deinen von unserem Willen zu unterscheiden. Denn aktuell scheint diese Fähigkeit bei uns nicht sonderlich ausgeprägt. Vielleicht sind wir ja dann auch endlich mal in der Lage, so etwas wie eine Zukunft zu schaffen. Und vielleicht haben wir sie dann sogar verdient.
Ich drück mir kurz das Tränchen weg, das hier gerade runterkullert. Wow, also wer jetzt denkt, den Mann will ich mal live sehen, wann hat man die Gelegenheit dazu? Außer natürlich im Herbst, wenn du zu den
deutschsprachigen Meisterschaften nach Chemnitz.
Vielen Dank für die Ergänzung. Genau. Ne, denn alle Landesmeister fahren natürlich nochmal zum großen Battle, zum Bundesbattle um
nicht Bundesbattle, deutschsprachig. Schweiz.
Schweiz und Österreich mit
Österreich, drin. Liechtenstein. Ich glaube auch Teile Belgiens, wenn ich mich recht entsinne. Nee, Luxemburg hat eine eigene.
Okay.
Luxemburg hat tatsächlich eine eigene.
Mhm. Gut. Aber im Herbst ist es soweit.
Allerheiligen, das war auch noch bei der so beim Weg der Erkenntnis dieses Landestitels, der Gedanke, der mich durchfuhr, da kann ich doch gar nicht so Allerheiligen, da muss ich doch arbeiten.
Aber du wirst es einrichten können.
Ich werde es einrichten können, jemand anders kann das Weihwasserfass mit Sicherheit über den Friedhof tragen.
Bis dahin, wo sehen wir dich?
Oh, also ganz bestimmt immer mal wieder in Trier. Der Kulturraum Trier, wenn man die Augen offen hält, ab Oktober geht das hier wieder los. Da hängen immer mal so Plakate und da stehen auch Namen drauf, manchmal meiner. Mit absoluter Sicherheit stehe ich Ende August im alten Mainzer Dom, heute eine evangelische Kirche, und werde dort auch definitiv was Christliches performen dürfen. Es ist eigentlich streng genommen eine Predigt, aber solange ich nicht Amen am Schluss sage, werde ich bestimmt keinen Ärger kriegen. Und ansonsten kann man mir auch immer auf sozialen Medien folgen, auf Instagram. Don Estebans Absurdistan nenne ich mich da. Das verlinkt ihr vielleicht auch noch irgendwo.
Ja,
und da findet man immer Sachen von mir und wo man mich findet und wo ich gerade herumturne. Ansonsten kann man mir auch auf der Straße folgen. Wenn ich schnell irgendwo hingehe, gibt's meistens irgendwas zu essen umsonst.
Deine Leidenschaft fürs Kochen, reißen wir das nächste Mal an.
Gerne.
Bis dahin, Herrschaften, Pflichttermin im Herbst. Schaut euch die deutschen Meisterschaften im Poetry Slam an. Drückt Don Esteban die Daumen. Mein lieber Don Esteban, hey, vielen Dank für das Gespräch. War richtig schön. Danke, dass du da warst.
Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, aufgrund all der Dinge, die ich gesagt habe, flattert mir jetzt nicht irgendwie ein Brief von der Glaubenskongregation ins Haus.
Himmelwärts und erdverbunden. Schreibt uns unter podcast@bistum-trier.de.